Le programme dit que cette alliance de gauche refusera la contrainte austéritaire du pacte de stabilité. Nous sommes 27. Les 26 autres États ont accepté ce pacte de stabilité qui permet de revenir dans les clous budgétaires. C'est la première fois qu'une union de la gauche tourne le dos à l'Europe.
Im Programm der Neuen Volksfront steht, dass sie die von der EU verlangte Austeritätspolitik ablehnt. Die anderen 26 EU-Staaten wollen den Stabilitätspakt aber einhalten. Das ist das erste Mal, dass die Vereinigte Linke in Frankreich dem Euro den Rücken kehrt, sagt Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire. Folge 66 von Frankophil über die politische Lage nach den Parlamentswahlen in Frankreich. Es geht um Koalitionen, Maximalforderungen und die Frage nach der Stabilität im Land. Am Mikrofon ist Andreas Noll. Nach dem überraschenden Linksruck bei den Parlamentswahlen in Frankreich sortieren sich derzeit die politischen Lager. Nach langem Schweigen hat sich auch Staatspräsident Emmanuel Macron in dieser Woche zur Lage im Land geäußert. Nicht per Fernsehansprache, sondern in einem Brief an die Franzosen. Niemand hat die Wahl gewonnen, schreibt er darin. Eine absolute Mehrheit hätten allenfalls die republikanischen Kräfte. Das Wahlergebnis lasse einen klaren Willen nach Veränderung und mehr Teilhabe an der Macht erkennen, so der Präsident. Mit dem Schreiben hat Macron zwar keine klaren Hinweise zur Regierungsbildung gegeben, aber indirekt womöglich dem Linksbündnis eine Absage erteilt. Aber genau dieses Bündnis, das einen starken wirtschaftspolitischen Kurswechsel verlangt, stellt nach den Wahlen die stärkste Fraktion im Parlament. Wir sortieren heute die aktuelle Lage in Frankreich mit Armin Steinbach. Armin Steinbach ist Professor für Recht und Ökonomie an der renommierten Wirtschaftshochschule HEC in Paris. Er hat vorher in leitender Funktion im Bundeswirtschafts- und Bundesfinanzministerium in Berlin gearbeitet. Herr Steinbach, in Deutschland präsentierten sich die Parteien quer durch die Bank erleichtert über den Ausgang der Wahl in Frankreich. Sind Sie als Ökonom auch erleichtert?
Teilweise ja und teilweise nein. Ja, ist natürlich erstmal erfreulich festzustellen, dass der Rechtsruck ausgeblieben ist und damit auch alles ausgeblieben ist, was unmittelbar europafeindlich, migrationsfeindlich, klimaschutzfeindlich ist. Insofern ist das für Deutschland, für Europa, aber natürlich auch für Frankreichs internationale Beziehungen erstmal eine gute Nachricht. Aber ob es ökonomisch jetzt so viel gewonnen ist, ist eine andere Frage, weil wir jetzt nicht der Gewinner ist nicht die Mitte, sondern der Gewinner ist das linke Lager und da auch das ganz linke extreme Lager. Und dort sind die wirtschaftspolitischen Vorstellungen teilweise noch grundlegend revolutionärer als das, was das rechte Lager vorgehabt hat. Und inwiefern sich das jetzt bei den Bemühungen, eine Regierung zu bilden, tatsächlich in Realität umsetzen lässt, das ist natürlich die große Frage. Und je nachdem, welcher Handschrift das am Ende tragen wird, ob der La France Insoumise wirklich dem Programm seine Handschrift geben wird, davon wird viel abhängen.
Das deckt sich fast zu 100% mit unserer vorletzten Folge im Podcast. Da hatten wir einen Portfolio-Manager aus Frankfurt zu Gast. Damals war noch die Hypothese, dass der Rassemblement National die Regierung übernehmen könnte. Das ist ja nun ausgeschlossen, glaube ich, bei den vielen Hypothesen, die es gibt im Moment. Aber der Rassemblement National wird sicher nicht den Premierminister stellen. Aber die Aussage des Managers damals war, die Märkte würden sich eher vor einer Volksfrontregierung als vor einer RN-Regierung fürchten. Nun ist eine Volksfrontregierung immer noch im Bereich des Möglichen. Wir wissen also im Moment nicht, ob es dazu kommt oder nicht. Was wäre das denn für ein Signal an die Märkte, wenn es dazu käme? Und was wäre daran so problematisch?
Problematisch wäre daran zunächst einmal, dass Frankreich sich zumindest, was das Bemühen angeht, den Haushalt in Richtung Solvenz und in Richtung Zahlungsfähigkeit und Kreditwürdigkeit zu trimmen, Rückschläge hinnehmen würde. Ja, und die Situation ist ja, das ist ja allgemein bekannt so, dass Frankreich fiskalisch nicht besonders gut dasteht, mit einer Rekordverschuldung von über 110%, mit einem sehr hohen Haushaltsdefizit von minus 5% dasteht und eigentlich beides so dahingehend geändert werden muss, dass Frankreich seine Schulden reduziert und seine Haushaltsdefizite reduziert. Und wie das erreicht werden könnte mit einem linken Programm, das steht in den Sternen. Ja, also das linke Programm ist zwar ehrlich im Vergleich zu dem des Rassemblement National, dass es unumwunden zugibt, wo es überall Steuern erheben will und wo es neue Steuern erfinden will. Aber ob sich das tatsächlich dann in die Realität umsetzen lässt, um das teure Programm zu finanzieren, das ist eine ganz andere Frage.
Der Wirtschaftsminister Bruno Le Maire, der bezeichnete das Wahlprogramm der Linken im Wahlkampf als totalen Wahnwitz und warnte bei dessen Umsetzung vor einem wirtschaftlichen Zusammenbruch Frankreichs. Ist das übertrieben? Ist das Wahlkampfrhetorik oder droht tatsächlich so eine Entwicklung?
Das ist natürlich ein Stück Wahlkampfrhetorik und Zuspitzung, das ist ganz klar. Aber wenn man sich mal anschaut, was die wollen, Einführung, Wiedereinführung einer Vermögensteuer, Erhöhung und Wiedereinführung einer Erbschaftssteuer, eine neue Progressionsausrichtung der Einkommensteuer mit einer viel stärkeren Besteuerung der höheren Einkommensschichten, die Abschaffung der Flatrate auf die Kapitalerträge. Das ist, wenn man es als Paket nimmt, klingt das nach Revolution. Wenn man die davon einzelne Instrumente nimmt, ist das alles diskussionswürdig. Ja, man will aber darüber hinaus auch ganz offen in Märkte eingreifen, in Preismechanismen eingreifen, Preise einfrieren. Und das ist alles etwas, was für jeden Marktwirtschaftler erstmal Schuss ins Mark ist, weil sobald man anfängt, Preise einzufrieren, gerät das ganze Gefüge von Angebot und Nachfrage durcheinander. Und insofern ist da sehr viel Schädliches drin in diesem Programm. Ob es soweit ist als Wahnwitz zu bezeichnen, ist was anderes. Aber das Entscheidende ist doch, und das ist im Grunde nicht ganz unproblematisch auch zu sehen, aber trotzdem effektiv, die Märkte sind aktuell diejenige Kraft, die höchste Disziplinierungswirkung auf Frankreich ausüben. Wenn die Märkte hüsteln oder noch stärker reagieren, als sie es bisher getan haben, dann bleibt einer Regierung, wenn sie nicht offen in die Insolvenz steuern möchte, nichts anderes übrig, als sich entsprechend den Haushalt anzupassen.
Zumal Frankreich ja keinen Zugriff mehr auf die Notenpresse hat.
Zumal Frankreich nicht keinen Zugriff auf die Notenpresse hat. Die Zentralbank sitzt in Frankfurt. Das, was man früher gemacht hat, bis in die 80er Jahre hinein, bis zum Beginn, Ende der 90er mit der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion, da konnte man natürlich nachsteuern. Da war die Zentralbank, stand unter den Fittichen des Finanzministeriums und musste Direktiven entgegennehmen. Und das, solange man eine eigene Währung hat, kann man das machen. Rennt dann zwar in offene Inflationsgefahren hinein, aber man kann die Staatsinsolvenz abwenden. Ja, aber die Möglichkeit besteht jetzt nicht mehr. Man ist eingebunden in den Europäischen Verbund, steht natürlich dann auch unter dem Druck der anderen Mitgliedstaaten in der Eurozone. Die Erfahrungen, die Europa gesammelt hat mit Griechenland, sind ja weithin bekannt. Ich meine, darunter musste Griechenland leiden und darunter hat auch die Kooperation und die Koordination in der Europäischen Union gelitten.
Druck aus der Eurozone, sagen Sie, muss sich Deutschland Sorgen machen? Könnte Frankreich zum Problem tatsächlich für die Eurozone werden?
Aktuell sehe ich diese Gefahren noch nicht, weil die politische Konstellation so ist, dass das linke Lager alleine, wie wir wissen, ja keine Regierung stellen kann. Wenn sie es täte, würden sie unmittelbar mit einem Misstrauensvotum wieder zurückgeschickt, in den Rückzug gezwungen werden. Also Spiele spricht ja dafür, dass es hoffentlich so eine Art Koalition, wenn man es auch nicht wirklich so nennen können wird wahrscheinlich, aber so eine Art Koalition geben wird, die dann natürlich auch Programmpunkte aufgreift, die aus der Mitte des politischen Lagers herauskommen, sodass ich die ganz große Gefahr aktuell noch nicht sehe. Wenn es tatsächlich so einen leichten Linksdreieck geben sollte, dann ist das hinzunehmen, aber das wird dann noch nicht zu totalen Verwerfungen auf den Märkten führen.
Stichwort Verwerfung auf den Märkten. Sie haben gerade so ein bisschen erzählt vom Programm der Volksfront oder Wahlkampfprogramm. Wir wissen nicht, wie das Regierungsprogramm dann tatsächlich aussehen würde, aber das erinnert Sie das so ein wenig an die Anfang 80er Jahre, als Staatspräsident François Mitterrand seine erste Regierung gebildet hatte, damals mit dem Premierminister Pierre Mauroy, der ja eine wirklich sehr, sehr dezidiert linke Politik betrieben hat und Frankreich dann tatsächlich in sehr schweres Fahrwasser gekommen ist. Da ging es um Preisfestsetzung, da ging es um Verstaatlichung von Betrieben etc. pp. Also ist das so ein und ewig grüßt das Murmeltier?
Ja, also sozusagen von der Grundaufstellung des linken Programms könnte man es so sehen. Die Sozialisten selber sind ja nicht ganz, stehen ja nicht ganz am linken Rand des Lagers, aber das, was La France Insoumise vorhat, geht in der Tat in die Richtung. Und die große Frage, die sich dann stellt, wiederholt sich die Geschichte auch in einer zweiten Dimension, nämlich der, die Mitterrand ja dann im Grunde das Profil gekostet hat, nämlich, dass er sich der Europäischen Union, wenn man so zugespitzt sagen möchte, unterwerfen musste und sich dem Diktat der Austerität, so formulieren es ja einige, dann unterwerfen musste und sich dem neoliberalen Programm anpassen musste. Und wenn man das noch einmal auf die heutige Zeit übertragen möchte, wäre das nur so denkbar, dass die Märkte, wenn es zu einer solchen Konstellation kommt, Frankreich tatsächlich dorthin zwingen würde, wo man vor 10, 15 Jahren Griechenland hingezwungen hat, nämlich dann in eine ganz restriktive und schmerzhafte Anpassungsprogramme. Aber das ist jetzt wirklich über den Zeithorizont und den unmittelbaren Zeithorizont hinaus gedacht. Aber es ist eine gewisse Parallele zu damals schon erkennbar. Ja.
Stichwort, die Märkte zwingen, könnten Frankreich zwingen. Wie groß ist die Belastung für die französische Regierung perspektivisch durch den Schuldendienst? Also das wäre ja dann das Problem oder der Druck, der auf die französische Regierung dann ausgeübt werden könnte, dass das Schuldenmachen extrem teuer werden könnte.
Genau, es gibt zwei Druckstellen, wenn man so möchte. Die eine ist unmittelbar resultiert aus dem Markt. Und der Markt ist natürlich einmal das, was sich dann in Anleiherenditen, Anleihezinsen niederschlägt. Das heißt, die Refinanzierung für Frankreich an den Märkten würde unmittelbar teurer, weil man sozusagen auf aufgenommene Kredite höhere Zinsen zahlen muss. Und das ist einmal sozusagen aus dem Markt selber, wird aber von Marktakteuren auch noch weiter befeuert. Wir sollten in diesem Zusammenhang nicht vergessen, dass die Ratingagenturen hier eine ganz große Rolle spielen, was die Einschätzung der Kreditwürdigkeit von Frankreich angeht. Und am Montag, an diesem Montag, hat GNP, eine von diesen Ratingagenturen, eine Pressemitteilung veröffentlicht, in denen sie mitgeteilt haben, dass die aktuellen politischen Unsicherheiten nicht zuträglich sind für einen verlässlichen Pfad in der Wirtschafts- und Finanzpolitik. Und das vor dem Hintergrund, dass Frankreich in den letzten 12 Monaten von Ratingagenturen schon herabgestuft wurde. Das ist sozusagen eine Druckstelle, Marktakteure plus Markt, die auf Frankreich Druck ausüben. Und die zweite große Druckstelle ist Europa und ist das europäische Regelwerk. Frankreich seit einigen Wochen befindet sich in einem Verfahren, das sich ein exzessives Defizitverfahren im Brüsseler Jargon nennt, wo Frankreich unter die Lupe genommen wird, weil es ein hohes Defizit von über 5% des Bruttoinlandsprodukts aufweist. Und die Regeln besagen, dass Frankreich davon runterkommen muss. Ja, und deshalb dieser Druck, der wird sowohl aus dem Markt heraus als auch aus Brüssel heraus auf Frankreich ausgeübt werden.
Wenn wir nochmal auf das konkrete Programm dieser Linksallianz schauen, es gibt da politisch kritische Punkte, also aus Sicht des Präsidenten zumindest im Programm, wie die Rücknahme der Rentenreform, die der Staatspräsident ja mit, ja man kann fast sagen, mit letzter Kraft durchgesetzt hat gegen den unglaublichen Widerstand in der Bevölkerung. Es gab Wochen bzw. monatelange Proteste im Land, da erscheint es also politisch kaum denkbar, dass Präsident Macron diese Reform wieder zurückdreht. Aber was ist aus Stabilitätsperspektive, Sie bringen gerade das Thema Europa und die Märkte in die Diskussion mit ein, was ist aus dieser Perspektive eigentlich die kritischste Forderung der Linken in ihrem Programm? Ist es die Rente oder welche Punkte sind eigentlich noch toxischer?
Also ein ganz falsches Signal an die Märkte und an Europa wäre natürlich diese Rücknahme der Pensionsreform, weil das Demografieproblem ist ein Problem, das alle in Europa haben und auch in Deutschland ja unzulänglich bisher gelöst wurde. Aber wenn man da zurückrudern würde, würde das die Belastung der Haushalte, der Staatsverschuldung auf die mittlere und lange Frist enorm erhöhen. Und sowas würden die Märkte antizipieren und sowas ist auf jeden Fall toxisch. Ansonsten ist toxisch, würde ich mal sagen, nicht jede einzelne Maßnahme. Ja, also man kann über eine Vermögenssteuer reden, die man ja früher auch schon hatte, die dann umgewandelt wurde. Man kann über eine Erhöhung der Einkommensteuer, eine stärkere Progression in der Einkommensteuer reden. Man kann auch darüber reden, dass man Energiepreise in einem bestimmten Bereich einfriert beziehungsweise sich nicht zu stark erhöhen lässt, was ja auch in der Vergangenheit schon gemacht hat. Ich glaube, das Toxische kommt aus dieser Kombination der verschiedenen Maßnahmen zustande und aus dem Signal, dass die Linke, die extreme Linke an die Märkte sendet, dass sie sich nicht schert um das, was dort an Erwartungen, was die Haushaltsführung angeht, tatsächlich, dass man das tatsächlich befriedigen möchte. Ich glaube, das ist das Talk. Im Einzelnen kann man über vieles reden, auch dass man im öffentlichen Dienst an bestimmten Stellen stärker Personal ausbauen muss. Die Bedarfe sind ja da. Es ist immer nur halt die Frage, wie bringt man das haushaltstechnisch in einen Einklang mit dem, was über das man finanziell verfügen kann.
Jetzt gibt es ja noch keine Gespräche, also im Moment laufen ja immer noch die Gespräche innerhalb dieser Linksallianz, innerhalb der neuen Volksfront. Es gibt noch keine, soweit wir wissen, zumindest keine Gespräche mit dem Staatspräsidenten. Aber für wie ja kompromissbereit hielten Sie denn ein Linksbündnis, das an die Macht strebt?
Also bisher halte ich es nicht, was da an Vorschlägen kursiert, noch nicht als besonders gesprächsbereit. La France Insoumise hat 4 Personen ernannt, die sich vorstellen könnte. Die Sozialisten haben eine Person benannt. Bisher sehe ich da niemanden sich herauskristallisieren, der unmittelbar anschlussfähig wäre für die Mitte. Und ich glaube auch, dass sich Frankreich in einem ganz entscheidenden Moment des Kulturwandels befindet, weil alle sich im Grunde klar sind, dass das bisherige System, das ja vor allem durch das Mehrheitswahlrecht zustande kommt und Koalition bisher vermeidbar gemacht hat, dass man da nicht weiterkommt. Und das ist, man so allmählich erst sich dahin umdenken muss, dass man Kandidaten aufstellt und Lösungen sucht, die über das eigene politische Lager hinaus anschlussfähig sind. Und ich glaube, dieser Prozess, der wird sich noch über Wochen, wenn nicht Monate hinziehen. Aber klar ist, dass man nur mit einem Kandidaten der Linken keine stabile und glaubwürdige Regierung wird aufstellen können.
Kein Kandidat der Linke wäre glaubwürdig, sagen Sie. Nun ist die Regierung erst einmal weiter im Amt. Der Präsident hat da auch offenbar keine Eile. Das heißt, der Premierminister Gabriel Attal regiert weiter. Auch der Wirtschaftsminister Bruno Le Maire ist weiterhin im Amt. Und er hat gleich nach der Wahl in dieser Woche, ja, wie will man so sagen, Duftmarken gesetzt mit neuen Ausgabenobergrenzen für alle Ministerien. 5 Milliarden Euro an Einsparungen soll das bringen und auch Regionen und Kommunen müssen sparen. Das passt ja nun alles nicht zum Programm derjenigen, die da an die Macht wollen aus allen politischen Lagern. Fahren da bildlich gesprochen gerade 2 Züge aufeinander zu und es kommt zwangsweise zum politischen Crash?
Also das sieht aktuell danach aus, weil Leute wie Bruno Le Maire sich natürlich jetzt auch staatstragend geben, weil sie wollen auch das, was der Rassemblement National Wahlkampf ja im Grunde auch schon gemacht hat, dass sie stark abgewichen sind von dem, was sie ursprünglich gefordert haben. Die Rückabwicklung der Pensionsreform hatten die gar nicht mehr unmittelbar im Auge, weil alle jetzt so den Drive hatten. Wir wollen in die Institution, wir wollen an die Macht und wir wollen staatstragend und glaubwürdig und seriös sein. Und das wird natürlich stark von Le Maire und der aktuellen Regierung weiterhin betrieben, aus guten Gründen. Und natürlich, auf dem Papier sind das Züge, die aufeinander zurollen, zumindest auf der Ausgabenseite. Ich glaube, wenn man die Kompromisslinien könnten einfach auf der Einnahmenseite liegen. Da hat zwar die Mitte auch gesagt, nee, mit uns wird es keine Steuererhöhung geben, aber ich glaube, wenn etwas noch verkraftbar ist, dann wären das in bestimmten Umfang Steuererhöhungen. Weil auf der Ausgabenseite werden die verschiedenen Lager ihre Klientel bedienen müssen, um glaubwürdig die Einlösung ihres Wahlprogramms signalisieren zu können. Also ich glaube, wenn, dann wird man über moderate Erhöhungen auf der Einnahmenseite als Kompromisspool sozusagen, als Kompromisslösung einen Weg finden können.
Jetzt haben wir über diejenigen gesprochen, die da an die Macht drängen. Wir haben aber noch gar nicht über denjenigen gesprochen, der dann entscheidet, wer an die Macht darf. Der Staatspräsident nämlich, der hat sich Zeit gelassen mit seiner Reaktion nach den Wahlen und ist dann auch nicht im Fernsehen aufgetreten, was er eigentlich sehr gerne tut, sondern hat seinen Landsleuten einen Brief geschrieben. Was nehmen Sie als Botschaft aus diesem Brief mit? Was hat Emmanuel Macron vor in den kommenden Wochen?
Für mich ist das ein Indikator dafür, dass wir uns jetzt in Frankreich in einer Zäsur befinden. Der Präsident war ja in den letzten Jahren, seitdem es das Quinquennat gibt und seitdem es immer diesen Gleichlauf zwischen Präsident und Parlament gibt, eigentlich derjenige, der sowohl den Staat geprägt hat, als auch die Tagespolitik geprägt hat. Und weil er die Mehrheiten im Parlament hatte, weil er nach eigenem Gusto die Regierung besetzen konnte, waren die jeweils die fingerlängernden Arme des Präsidenten. Und das wird sich jetzt nicht mehr so fortsetzen lassen. Wir werden ein deutlich selbstbewussteres Parlament erleben und wir werden auch eine selbstbewusste Regierung erleben. Und das bedeutet für das Präsidentenamt, dass sich zumindest aus diesem unmittelbaren Tagesgeschäft und aus dem Gezänk des Tagesgeschäfts, der Tagespolitik zurückziehen muss und sich auf die staatstragende Funktion rückbesinnen muss. Und so lese ich dieses Signal, dass da jetzt erstmal die Akteure sich sortieren lässt, um zu sehen, welche Machtoptionen, welche Regierungsoptionen könnten sich da herauskristallisieren. Er sich zurückzieht, um dann nachher, wenn etwas Wasser den Rhein heruntergeflossen ist, zu kommen und zu sagen, okay, für mich stellt es sich so dar und dann die jeweils vielversprechendste Option auf das Regierungsamt dann auch aufrufen wird.
Zurückziehen auf ja fast weitgehend repräsentative Aufgaben, wenn man es jetzt ein bisschen zuspitzt. Er ist natürlich weiterhin Oberbefehlshaber der Armee, hat den Atomknopf vor sich. Also er hat und in der Außenpolitik ohnehin eine gewichtige Rolle, aber tatsächlich wird seine Macht innenpolitisch natürlich deutlich geschmälert. Ist aus Ihrer Sicht Emmanuel Macron darauf vorbereitet? Ich meine, seine Amtszeit ist ja bislang durch den Wunsch und den Willen geprägt, das Land zu reformieren.
Das wird für ihn ein ganz herber Einschnitt und auch ein Rückschritt sein, auch in seinem Gestaltungsdrang und seinen Reformen. Überlegungen. Man muss ihm natürlich zugutehalten, dass er doch einiges auf die Beine gestellt hat, insbesondere in den ersten 5 Jahren seiner Regierungszeit, also Frankreich, und steht zumindest was die Wirtschaft angeht, vergleichsweise gut da. Das darf man nicht unter den Teppich kehren, nach dem, was ich alles gerade kritisch angemerkt habe. Frankreich hat wichtige wirtschaftspolitische Reformen auf den Weg gebracht und zehrt davon. Heute steht in Europa an der Spitze, was die ausländischen Direktinvestitionen beispielsweise angeht. Also da ist etwas da, was er geleistet hat. Er wird natürlich dann jetzt in den nächsten 3 Jahren, die ihm bleiben, nicht mehr das machen können, was er vorhat, weil er sich schlichtweg nicht mehr der Regierung bedienen kann als verlängerter Arm oder des Parlaments. Das heißt, er wird automatisch in eine gewisse Defensive gezwungen werden, sodass auch der Reform oder die politischen Maßnahmen, die jetzt noch vor uns stehen, nicht mehr allein seine Handschrift tragen werden.
Nun wissen wir absolut weiterhin nicht, welche Regierung sich da bilden wird. Also möglich wäre tatsächlich ein Premierminister, eine Premierministerin aus der Linksallianz, mutmaßlich eben nicht. Das hat der Präsident ja im Grunde ausgeschlossen von La France Insoumise, sondern wäre dann eventuell von den Sozialisten oder von den Grünen. Möglich ist aber auch eine Koalition der Präsidentenallianz mit den konservativen Republikanern. Auch die hätten dann keine absolute Mehrheit, aber eine relative Mehrheit. Gibt es da aus Ihrer Sicht als Beobachter eine Konstellation, die Sie im Moment favorisieren würden? Also im Hinblick, jetzt nicht persönlich favorisieren, sondern im Hinblick auf das erscheint mir realistisch?
Also das naheliegendste Szenario ist natürlich erstmal, dass die Linke als das Lager, das am stärksten hervorgeht aus den Wahlen, dass das den Anspruch erhebt, den Premierminister zu stellen. Das ist der natürliche Referenzpunkt auch im Vergleich mit anderen Ländern. Wir wissen allerdings auch, dass die Situation so ist, dass man in Frankreich kein konstruktives Misstrauensvotum wie in Deutschland zum Wege bringen muss, um eine Regierung zu Fall zu bringen. Und diese Minderheitsregierung der Linken würde genau damit konfrontiert werden und somit unmittelbar zum Rückzug gezwungen werden. Der Präsident, gerade in seiner staatstragenden Funktion, hat die Aufgabe, eine Regierung einzusetzen, die über den Tag hinaus die Aussicht auf Stabilität hat. Das heißt, diese Option, auch wenn sie aus Legitimitätsgesichtspunkten die naheliegendste ist, ist nicht die tragfähige. Die zweite und nächste haben Sie gerade skizziert, dass sozusagen Macron, das Mittellager, sagt, okay, wir tun uns mit den Republikanern zusammen und haben dann auch zwar keine absolute, aber eine relative Mehrheit, was ich im Hinblick auf das Wahlergebnis für höchst problematisch hielte, weil natürlich die Mitte an Legitimation verloren hat, insbesondere das Präsidentenlager an Legitimation verloren hat, man auch in das Problem einer relativen Mehrheit hineinlaufen würde, man nicht weiß, ob tatsächlich links und rechts Rassemblement National und das linke Lager Abstand nehmen würden, was sie früher gemacht haben, von einem gemeinsamen Misstrauensvotum gegen die Regierung. Das ist auch unklar, sodass für mich eigentlich die dritte und vorzugswürdige, wahrscheinlich auch aus deutscher Sicht vorzugswürdige Option ist, dass sich aus der Mitte heraus parteiübergreifend eine Mehrheit bildet, die auf die Ränder, auf die extremen Ränder verzichtet und alles, was sich mittig davon bewegt, versucht zusammenzubringen. Das ist für mich die vorzugswürdige Variante. Alles, was es dann noch diskutiert wird, eine technokratische Regierung beispielsweise, das ist auch etwas, was, finde ich, das ganz falsche Signal an die Gesellschaft wäre, die ja auch mit der starken Beteiligung, Wahlbeteiligung signalisieren wollte, wir wollen die Politik wieder in unsere eigenen Hände nehmen. Und wenn man dann mit so einer technokratischen Regierung arbeiten würde, wäre das eigentlich das falsche Signal.
Aber wir lesen im Moment auch in diesen Tagen, wurde veröffentlicht, dass sich zum Beispiel ein prominenter Politiker der Mitte des Präsidentenlagers, Edouard Philippe, der frühere Premierminister, dass es da vor einigen Monaten ein Treffen, das bislang nicht bekannt gewesen ist, mit Marine Le Pen vom Rassemblement National gab. Also wäre, das ist ja im Grunde genommen, das steckt ja hinter dieser Enthüllung, wäre es auch denkbar, dass eben so eine Koalition aus Präsidentenallianz und Republikanern, die sich in wirtschaftlichen Fragen vermutlich relativ schnell einig werden würden, dass diese Koalition eventuell sogar vom Rassemblement National toleriert werden könnte?
Ja, das wäre die fünfte Variante, die ich gerade nicht angesprochen habe, dass man dann sozusagen auf Sicht fährt und themenabhängig sich Mehrheiten beschafft, die naturgemäß dann gerade in wirtschaftspolitischen Fragen eher eine Schnittmenge mit dem rechten Lager mit aufweisen würde. Wenn man das macht, wäre natürlich der Gegenwind vom anderen Lager enorm. Man würde als Steigbügelhalter des Rassemblement National mit Blick auf die Wahlen in 2027 verschrien werden. Das ist eine Frage, ob die Mitte sich da nicht das eigene Grab gräbt, indem sie durch so eine stillschweigende Koalition mit dem Rassemblement National diesen noch hoffähiger macht, als er ohnehin ist. Aber ist richtig, das ist auch eine weitere Variante, auch wenn ich glaube, dass Edouard Philippe da noch nicht die nötige Menge an Unterstützung hat, die er bräuchte, um das halt eine tragfähige Lösung werden zu lassen.
Dann würde ich ganz gerne zum Schluss noch fragen, inwieweit sehen Sie Deutschland als mögliches Vorbild? Sie haben gesagt, das Parlament wird stärker oder mutmaßlich wird das Parlament politisch an Macht gewinnen in dieser Konstellation, die sich jetzt nach diesen vorgezogenen Neuwahlen in Frankreich ergibt. Kann Deutschland da Hilfestellung leisten? Sind die Franzosen ja bereit dafür, ein solches System zu adaptieren?
Über Elemente des Proporzwahlrechts oder der Verhältniswahl wird ja schon länger gesprochen in Frankreich, wurde auch immer wieder in Aussicht gestellt. Auch Macron hat das immer mal wieder ins Schaufenster gestellt. Aber letztendlich ist da nichts passiert. Wenn man sich die Zahlen jetzt von dieser Wahl wieder anschaut, der Rassemblement National mit dem Zemmour-Lager kommen auf 37%, 3 Millionen mehr Wähler als das linke Lager und trotzdem deutlich weniger Sitze. Klar, als Deutscher kommt man jetzt so ein bisschen besserwisserisch daher, weil man sagt, okay, unser Verhältniswahlrecht ist doch eigentlich ein ganz gutes. Wir haben zwar dann anstrengende Koalitionsverhandlungen und Koalitionsverträge, die dann wortgetreu umgesetzt werden müssen, aber ich glaube, in so einer gespaltenen Gesellschaft ist das die bessere Antwort als ein Mehrheitswahlrecht, das ja immer mit so einem der Gewinner nimmt alles, the winner takes it all Prinzip geprägt ist. Und das Witzige in der aktuellen Situation, wie ich finde, ist ja, dass man ja schon eine Koalition geschmiedet hatte. Nämlich die Republikanische Front ist ja nichts anderes als eine Koalition gegen den Rassemblement National gewesen. Und sich jetzt und das Wahlergebnis trägt ja gerade die Handschrift dieser Koalition. Ich meine, dass wir jetzt mit einem Drittel Lungen, ein Drittel Mitte, ein Drittel rechts, ein Drittel links in der Assemblée Nationale geprägt sind, hat ja auch was damit zu tun, mit dieser Koalition der Republikanischen Front. Und deshalb finde ich es widersprüchlich, geradezu paradox, wenn die Leute jetzt sagen, nee, wir wollen keine Koalition machen und Koalitionen passen nicht zu uns. Also ich glaube, wenn man diesen ersten Schritt gegangen ist, muss man auch den zweiten Schritt gehen und jetzt bei der Regierungsbildung ebenfalls sich auf eine Koalition, die halt automatisch dann Elemente des Proporzes auch in sich aufnehmen würde.
Aber wenn ich da ein bisschen Wasser in den Wein schütten darf, ist das nicht eine negative Koalition gewesen, die sich da gebildet hat? Also eine Koalition, die etwas verhindern will? Also wenn man sich den Europawahlkampf anschaut, dann haben sich ja die Sozialisten und La France Insoumise bis aufs Messer bekriegt, wenn man das ein bisschen zugespitzt formuliert. Das war ja auch sehr überraschend, dass die sich dann tatsächlich zu dieser neuen Volksfront zusammengeschlossen haben. Und sie sind ja auch bislang nicht fähig, gemeinsame Vorschläge zu veröffentlichen. Von daher erscheint es doch ein bisschen sportlich, das jetzt als festes und tragendes Bündnis zu definieren.
Natürlich ist es keine Koalition im engeren Sinne. Das ist klar, dass das ein reines Zweckbündnis, zeitlich befristet, allein auf den Zweck zugeschnitten gewesen ist, den Rassemblement zu verhindern. Das ist klar. Was ich sagen will dennoch ist, dass das Ergebnis, das problematische Ergebnis mit der Abwesenheit einer klarer Mehrheitsverhältnisse, genau mit dieser negativen, einmaligen Koalitionsbildung, darauf zurückzuführen ist. Wenn wir die nicht gehabt hätten, hätten wir klare Mehrheitsverhältnisse. Wahrscheinlich zugunsten des Rassemblement National, weil man dann diese ganze Trickserei in den Wahlbezirken nicht durchgeführt hätte. Deshalb glaube ich, kann dieses einmalige Zweckbündnis, muss es den zweiten Schritt gehen, wenn es mehrheitsfähige oder eine Regierung aufstellen möchte, die auch wirklich tragfähig ist. Klar, es ist nicht eine Koalition, die unmittelbar überführt wird in eine zweite. Aber ich glaube, dieses Koalitionsdenken, wir sitzen zusammen, wir schmieden etwas zusammen, wir machen ein gemeinsames Projekt, dass man daraus durchaus auch mehr an inneren Anspruch mitnehmen könnte, um positiv jetzt eine neue Regierung zu bilden.
Das war Folge 66 von Frankophil, unsere Ferienausgabe vom 14. Juli mit Armin Steinbach, Professor für Recht und Ökonomie an der renommierten Wirtschaftshochschule HEC in Paris. Wissenschaftliche Begleitung dieser Folge Landry Charrier. Der Dank für Förderung und Unterstützung geht an das Gustav-Stresemann-Institut in Bonn und den Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Wir wünschen euch erholsame Sommerferien und freuen uns schon auf die nächste Folge im August. Am Mikrofon war Andreas Noll.